Die Radio Wissen. Update.
Der Atomstreit mit dem Iran ist seit dem Wochenende offiziell vom Tisch. Die damit verbundenen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran sind aufgehoben und das freut besonders die Wirtschaft.
Wir erwarten einen enormen Wachstumsschub aufgrund der notwendigen Modernisierung im Land, der Diversifizierung der Wirtschaft und damit natürlich auch Chancen für deutsche Unternehmen.
Sagt Benjamin Godel vom Bundesverband der deutschen Industrie. Aber das ist nur die eine Seite. Die USA haben schon wieder neue Sanktionen gegen den Iran verhängt, wegen eines Raketentests. Der Iran zwischen Aufbruchstimmung und Sanktionen, das ist das erste Thema im Update. Ich bin Jakob Vogel, hallo.
Update.
Die deutsche Wirtschaft ist in Goldgräberstimmung und dafür sorgt das offizielle Ende des Atomstreits mit dem Iran. EU und die USA haben ihre damit verbundenen Wirtschaftsstrafen gegen den Iran aufgehoben, weil sich das Land an die Vereinbarungen im Atomabkommen hält. Für Iran heißt das, Öl und Gas kann wieder in den Westen exportiert werden. Für die westlichen Länder winken neue Aufträge in der Industrie. Reinhold Feske vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau.
Mein Haus zum Beispiel und viele unserer Kollegenunternehmen haben noch nie so viele Projekte für den Iran gehabt wie jetzt, die alle darauf warten, spezifiziert zu werden, die alle darauf warten, finanziert zu werden und wo dann auch im Iran das grüne Licht rausgehängt wird und sagt, ihr könnt jetzt machen.
Als eines der ersten deutschen Großunternehmen legt Daimler schon los. Der Konzern hat nach eigenen Angaben Vereinbarungen mit zwei lokalen Firmen unterschrieben. Es geht dabei unter anderem um die Produktion von Lastwagen im Iran. Siemens hat schon vor kurzem mit dem Iran Gespräche eingeleitet. Dabei geht es um die Modernisierung der iranischen Eisenbahn und um den Bau einer Hochgeschwindigkeitstrasse. Und auch Airbus ist vorn dabei. Der Iran hat beim europäischen Flugzeughersteller 114 Maschinen bestellt. Nicht ganz so euphorisch wie die Wirtschaft sind die Banken. Sie wollen erstmal vorsichtig mit neuen Iran-Geschäften sein. Thomas Schlüter vom Bankenverband.
Es bestehen weiterhin Sanktionen gegen den Iran im Bereich der Terrorismusfinanzierung. Von daher ist es jetzt wichtig für die Banken, zunächst mal Klarheit zu gewinnen, welche Geschäfte jetzt möglich sind und welche nicht.
Die Banken halten sich zurück, weil sie Strafen fürchten, wenn sie mit den falschen Geschäfte machen, also zum Beispiel mit Firmen, hinter denen die iranischen Revolutionsgarden stecken. Teile von denen stufen die USA als Terroristen ein. Überhaupt ist auch nach dem Ende des Atomstreits zwischen dem Iran und den USA nicht auf einmal alles gut. Das hat auch schon US-Präsident Barack Obama deutlich gemacht.
Wir bleiben unerschütterlich darin, uns gegen Irans destabilisierendes Verhalten anderswo einzusetzen. Es gibt weiterhin Sanktionen gegen Iran, wegen Verstößen gegen Menschenrechte, Terrorunterstützung und das Raketenprogramm. Wir werden diese Sanktionen energisch durchsetzen.
Und den Worten haben die USA auch schon Taten folgen lassen. Kurz nachdem der Iran 5 gefangene US-Bürger freigelassen hat, haben die USA neue Wirtschaftsstrafen gegen das Land verhängt. Hintergrund ist ein Raketentest vor 2 Wochen. Der Iran hatte Mittelstreckenraketen getestet, die aus Sicht der USA auch Atomsprengköpfe tragen können. Der Iran sagt, stimmt nicht, die neuen Strafen hätten keine Grundlage. Das iranische Außenamt nannte die neuen Sanktionen Propaganda.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Hin und Her um die Sanktionen gegen den Iran wird auch im Netz diskutiert. Bei tagesschau.de kommentiert Hudson KTV, was für ein Gebaren der USA. Sanktionen fallen gelassen, abgewartet, bis die amerikanischen Gefangenen frei sind, um dann gleich wieder neue Sanktionen aufzuerlegen. Für ein Raketenprogramm, das für den nationalen Schutz gedacht ist. Sprutz fragt sich, sprach die deutsche Wirtschaft nicht noch gestern von einem zu erwartenden Handelsvolumen von 10 Milliarden in den nächsten 5 Jahren und der Lieferung von über 100 Flugzeugen? Ich denke mal, das hat sich aufgrund unserer Vasallentreue zu den USA erledigt. KW62 vermutet, für mich liegt der Grund erneuter Sanktionen darin, dass Israel sich sicherlich bei den Amerikanern beschwert hat. 2 paranoide Länder, die es nicht lassen können, ihre Egomanie an den Tag zu legen. Und Martina Engel überlegt bei Facebook, vielleicht hätte der Iran atomare Aufrüstung gar nicht betrieben, wenn in den 50er Jahren der demokratisch gewählte Premierminister nicht durch den MI6 und die CIA gestürzt worden wäre. Damals waren das Land und das Volk auf einem modernen Weg. Wie immer hat der Westen alles platt gemacht.
Was sonst noch wichtig war?
Bundespräsident Joachim Gauck fordert mehr Solidarität von den europäischen Staaten in der Flüchtlingsfrage. Die Länder dürften sich nicht gegenseitig die Probleme überlassen, zum Beispiel bei der Sicherung der Außengrenzen. Gauck hat heute in Berlin den griechischen Präsidenten Prokopis Pavlopoulos empfangen. Der forderte bei dem Treffen, dass vor allem die Türkei ihre Verpflichtungen bei der Grenzsicherung erfüllen soll. Der Umgang mit den Flüchtlingen war heute auch Thema bei der SPD-Vorstandsklausur in Nauen in Brandenburg.
Was nicht geht, ist, dass Frau Merkel sich für die Einladung von über 1 Million Flüchtlinge aus dem arabischen Raum feiern lässt, erklärt, wir schaffen das und dann die CDU sich verabschiedet aus der Verantwortung für eine nachhaltige Integration.
SPD-Chef Sigmar Gabriel hat dort mit der Flüchtlingspolitik der Union abgerechnet. Er warf dem Koalitionspartner vor, dass die Union lieber Stimmung mache vor den Landtagswahlen, als sich um die Integration der Flüchtlinge zu kümmern. Von Merkel forderte Gabriel, sich um die Sicherung der Außengrenzen der EU zu kümmern.
Dafür muss sie als Kanzlerin zuallererst sorgen.
Die SPD hat ihrerseits ein Maßnahmenpaket ausgearbeitet, mit dem die Integration der Flüchtlinge gelingen soll. Es geht um mehr Lehrer, Erzieher und Polizisten, aber auch um Wohnungen und Arbeitsplätze. Dafür veranschlagen die Sozialdemokraten rund 5 Milliarden Euro. Über die Maßnahmen sollen jetzt Bund und Länder diskutieren. Gabriel sagt aber auch, dass die Zuwanderungszahlen deutlich runtergehen müssen, damit die Integration gelingen kann. In Stuttgart ist heute das erste Mal in einer deutschen Großstadt Feinstaubalarm ausgelöst worden. Die Stadt hat wegen hoher Feinstaubwerte Autofahrer aufgerufen, freiwillig das Auto stehen zu lassen. Gekümmert hat es aber nicht allzu viele Leute. Bundesstraßen und Autobahnen waren voll und es gab Staus wie immer. Unser Reporter Axel Graser berichtet.
Seriöse Zahlen liegen noch nicht vor. Von der Stuttgarter Verkehrsleitzentrale hieß es am Nachmittag, ob nach Auflösung des Feinstaubalarms nun mehr oder weniger Autos auf den Stuttgarter Straßen unterwegs waren, kann heute niemand sagen. Rückschlüsse könne man erst nach mehreren Feinstaubalarmtagen ziehen. Fritz Kuhn, grüner Stuttgarter Oberbürgermeister, verteidigte sich gegen Kritik der Umweltverbände. Die hatten die Appelle, das Auto freiwillig stehen zu lassen, unter anderem als Placebo-Maßnahme ohne Wirkung kritisiert und fordern verbindliche Fahrverbote, etwa für Dieselfahrzeuge.
Der Feinstaubalarm gilt in Stuttgart noch bis einschließlich Donnerstag. Frankreich nimmt im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit Geld in die Hand. Präsident François Hollande hat angekündigt, dass allein 1 Milliarde Euro in die Ausbildung von Arbeitslosen fließen soll. Kleine und mittelständische Firmen bekommen Geld, wenn sie Arbeitslose oder junge Leute für mehr als ein halbes Jahr einstellen. Finanziert wird das staatliche Förderprogramm durch Einsparungen, nicht durch Steuererhöhungen. In Frankreich liegt die Arbeitslosenquote bei gut 10%. Bei den Jugendlichen ist sie sogar mehr als doppelt so hoch. Zwei Themen aus dem Sport haben heute eine große Rolle gespielt. Uli Hoeneß, der frühere Präsident des FC Bayern München, kommt vorzeitig aus dem Gefängnis. Am 29. Februar soll er entlassen werden. Hoeneß ist schon seit einem Jahr Freigänger, durfte also zum Arbeiten raus. Hoeneß war wegen Steuerhinterziehung zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte über 28 Millionen Euro hinterzogen. Und im Tennis bahnt sich ein Skandal um Wettmanipulationen an. 16 Profispieler aus der Top 50 sollen darin verstrickt sein. Darüber berichten die BBC und BuzzFeed News. Auch Spieler, die bei den Australian Open gerade spielen, sollen darunter sein. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic nannte die Manipulationen unsportlich und kriminell.
For me that's an act of unsportsmanship, a crime in sport, honestly.
Die Namen der betroffenen Spieler sind noch nicht raus, weil bis jetzt keiner der Beschuldigten überführt worden ist. Hinter den Manipulationen sollen Wettkartelle aus Russland und Italien stecken. Mehr dazu gibt's auch gleich hier in der Redaktionskonferenz.
Was noch wichtig wird.
Das britische Unterhaus diskutiert gerade ein Einreiseverbot für den republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump. Grundlage der Debatte ist eine Petition, in der deutlich mehr als 500.000 Briten fordern, ihn nicht mehr ins Land zu lassen. Viele Briten halten Trumps Äußerungen für rassistisch, weil er im Dezember gefordert hatte, dass Muslime nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Der britische Premier David Cameron nannte die Äußerungen direkt danach spaltend, dumm und falsch. Und wenn Trump nach Großbritannien käme, wären alle gemeinsam gegen ihn.
I think his remarks are divisive, stupid and wrong. And I think if he came to visit our country, I think he'd unite us all against him.
Cameron lehnt ein Einreiseverbot für Trump ab. Für die Debatte sind 3 Stunden angesetzt. Eine Entscheidung fällt heute definitiv nicht. Über Einreiseverbote entscheidet nämlich allein die britische Innenministerin.
Und sonst in der Welt?
In Südafrika wird gerade fast nur noch über Zuma must fall gesprochen. Die Hälfte aller Tweets und Posts haben sich in den letzten Tagen um diesen Hashtag über den Präsidenten des Landes gedreht. Die Worte Zuma must fall standen am Wochenende auf einem riesigen Plakat in Kapstadt. Das Plakat war über 6 Etagen eines Wohnhauses geklebt worden und wurde einen Tag später von Zuma-Sympathisanten entfernt. Ein Mitglied der Zuma-Partei ANC rief auf Facebook dazu auf, das Plakat niederzubrennen, zusammen mit dem Wohnhaus, auf dem es klebt. Das Parteimitglied entschuldigte sich später dafür. Südafrikas Präsident Jacob Zuma steht seit langem in der Kritik. Bäumchen wechsel dich in Guatemala. Innerhalb von 2 Tagen hat fast 1/3 der Parlamentsabgeordneten die Partei gewechselt. Die abtrünnigen Abgeordneten haben 3 neue Fraktionen gebildet. Einige Politiker erklärten sich auch für unabhängig. Sie wenden sich damit von ihren korrupten, konservativen Traditionsparteien ab. Neuer Präsident von Guatemala ist seit ein paar Tagen ein ehemaliger Fernsehkomiker Jimmy Morales. Er hat angekündigt, gegen Korruption vorzugehen. Der vorige Staatspräsident Otto Pérez Molina war im September zurückgetreten. Molina ist angeklagt, ein landesweites Korruptionsnetz angeführt zu haben. Nach den Anschlägen in Paris fordern Tausende einen mutigen Türsteher der Konzerthalle Bataclan einzubürgern. Der Mann soll bei den Angriffen mehrfach in die Halle gegangen sein, um Gäste zu den Notausgängen zu bringen. So soll er Dutzenden das Leben gerettet haben. In der Halle starben 90 Menschen durch IS-Terroristen. Eine Online-Petition, den gebürtigen Algerier zum Franzosen zu machen, hat schon Zehntausende Unterstützer. Der Türsteher selbst findet die Idee wohl auch ganz gut. Er hat fast sein gesamtes Leben in Frankreich verbracht und war ohnehin kurz davor, einen Einbürgerungsantrag zu stellen. Nach einer ähnlichen Petition war vor einem Jahr schon ein junger Malier eingebürgert worden. Der Mann hatte beim islamistischen Angriff auf einen jüdischen Supermarkt in Paris Kunden in einem Kühlraum versteckt und war dafür als Held gefeiert worden.
Wissensnachrichten.
Ein paar Nächte im Schlaflabor oder bestimmte Sportübungen machen, damit verdienen sich einige Studenten was dazu. Der ein oder andere macht auch bei Medikamentenstudien mit. Ganz ohne Risiko ist das nicht. In Frankreich ist so eine Versuchsreihe schiefgegangen. Sophie Stegler aus unseren Wissensnachrichten. Was ist da passiert?
Ja, ein Mann war nach den Versuchen zuerst hirntot und ist dann gestern gestorben. 5 weitere Männer sind im Krankenhaus. Sie sind wohl nicht in Lebensgefahr. Aber die meisten von ihnen haben Blutungen und abgestorbene Bereiche im Hirn. Und es sieht danach aus, als würden sie bleibende Hirnschäden davon tragen.
Also schlimme Folgen für die Teilnehmer. Was genau war das für eine Studie?
Vom Typ her war das eine Phase 1 Studie. Das heißt, da wird ein Medikament zum ersten Mal an Menschen getestet, und zwar an gesunden Menschen. Also es geht noch nicht um die Frage, ob dieses Medikament wirkt, sondern nur, ob es vertragen wird, was jetzt so die Nebenwirkungen sind und was eine sichere Dosis ist. Vorher gibt es normalerweise immer Tierversuche, auch in diesem Fall, aber so eine Maus oder ein Schimpanse ist halt kein Mensch. Deswegen kann man nie ganz sicher sein, dass eben das Medikament ungefährlich ist. Und es war wohl sogar schon die zweite Runde in der Phase 1. Also es gab erste Tests mit Menschen, aber da war laut dem Unternehmen, das diese Tests macht, auch alles okay.
Und um was für ein Medikament ging es dabei überhaupt?
Es ging um Mittel, das unter anderem gegen chronische Schmerzen helfen sollte und gegen Stimmungsschwankungen. 90 Männer und Frauen haben den Wirkstoff bekommen. Abgesehen von denen, die jetzt da im Krankenhaus gelandet sind, geht es den anderen angeblich noch gut. Und eben dieser gestorbene Teilnehmer und die 5 anderen, die haben die Maximaldosis bekommen. Trotzdem sind eben solche Folgen bei einer Studie mit gesunden Menschen extrem selten und sehr ungewöhnlich. Ob jetzt bei diesen Versuchen wirklich alles nach Vorschrift gelaufen ist, dazu ermittelt unter anderem die Staatsanwaltschaft in Frankreich, und zwar wegen fahrlässiger Tötung.
Ja, zum Glück gibt es aus der Welt der Wissenschaft auch erfreulichere Nachrichten. Am Leibniz-Institut in Dresden hat man ein Spermbot entwickelt, eine Art Motor für Spermien.
Ja, genau, das kann man sich vorstellen wie so eine Mini-Schiffsschraube, die das Spermium antreibt. Das ist so eine Spirale, die besteht aus einem Polymermaterial, das mit einer Metallschicht überzogen ist. Die wird von hinten auf dieses Spermium draufgeschoben, sodass vorne noch der Kopf rausguckt. Das Ganze passiert im Reagenzglas, und dieses Robospermium, das kann dann der Frau eingesetzt werden und wird für den Rest des Weges bis zur Eizelle über ein Magnetfeld von außen beschleunigt und gesteuert. Also im Labor haben die Forscher aus Dresden schon gezeigt, dass man über diesen Spermbot ein Spermium zu einer Eizelle bringen kann, aber von Versuchen mit Menschen ist man noch ziemlich weit weg.
Aber Ziel ist es am Ende schon, unfruchtbaren Männern zu helfen.
Genau, deren Spermien können ja kerngesund sein, aber wenn sie zu langsam sind oder im Kreis schwimmen, dann hilft das halt alles nichts. Und bisher wird dann immer im Reagenzglas befruchtet. Aber dafür muss man der Frau erstmal eine Eizelle entnehmen, und das ist aufwendig und hat auch ein gewisses Risiko. Und an Spermien kommt man halt nun mal leichter ran. Also das wäre schon ein Vorteil. Aber es gibt eben auch offene Fragen bei dieser Technik. Zum Beispiel, was macht eigentlich das Immunsystem der Frau mit diesem Spermbot? Greift es den vielleicht an? Und ich persönlich frage mich natürlich auch, was passiert dann eigentlich mit diesem Metalldings im Körper, wenn es dann nicht mehr gebraucht wird?
Zum Schluss haben wir noch eine echt hübsche Meldung von der Internationalen Raumstation ISS. Die haben jetzt auch einen grünen Daumen bewiesen, oder?
Ja, da gibt es jetzt auch Blumen, beziehungsweise eine Blume. Einer der Astronauten hat ein Bild von der orangenen Blüte getwittert mit dem Hinweis, ja, es gibt andere Lebensformen im All. Also es ist die erste Blume im Weltraum, und die macht es nicht nur ganz hübsch da oben, sondern die dient auch der Forschung. Auf der ISS werden ja Pflanzen mit LED-Licht gezüchtet, um zu gucken, ob die auch im All wachsen können. Und irgendwann sollen die Bewohner dann mal ihr eigenes Gemüse anbauen. Bei Salat hat es auch schon geklappt.
Vielen Dank, Sophie Stiegler.
Wetter.
In der Nacht ist alles dabei. Wolken, Nebel und klarer Himmel. In Nordfriesland und in Südbaden kann es schneien. Die Temperaturen sinken auf -2 Grad an der Nordsee und bis zu -20 Grad in den Mittelgebirgen und Alpen. Morgen ähnlich wie heute, im Norden und Süden weiter Schnee. In der Mitte wird es sonnig. Am Rhein und an der Küste könnte das Thermometer dabei bis zu 3 Grad plus anzeigen. Sonst -7 bis 0 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.